Herzlich willkommen. Der Talk kommt auf die Bühne beim Podcast-Festival in Nürnberg. Zu Gast bei Caro Matzko ist dann Karl Theodor zu Guttenberg. Alle Infos und Tickets, die gibt's unter podcastfestival.de. Heute sind wir zu Gast in einem Gasthaus im Lillachtal in der Fränkischen Schweiz bei Agnes Manier. Stimmt eigentlich das Sprichwort, Liebe geht durch den Magen?
Ich finde schon. Ich finde, Liebe geht durch den Magen. Und zwar wirklich von Kindertagen an. Bis jetzt ist es doch immer wieder was Wunderbares, wenn eine Person, die man am besten auch noch gern hat, einem etwas serviert, was einen noch einen Ticken glücklicher macht an dem Tag.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Agnes Manier. Wirtin im Gasthaus zum Lillachtal. Haben Sie das schon mal erlebt, bei sich im Gasthaus, dass sich zwei Leute gerade in dem Moment verlieben, wo sie, keine Ahnung, den Schweinsbraten servieren?
Also nee, tatsächlich, das konnte ich noch nicht beobachten. Aber es gibt natürlich viele Begegnungen, die wirklich ganz wunderbar sind. Wenn Menschen zufällig an einem Tisch sitzen zum Beispiel, und dann Gespräche entstehen, man Gemeinsamkeiten findet, den Sonntag genießt. Solche Zufälligkeiten, die dort einfach dadurch möglich werden, dass Menschen gemeinsam an einem Tisch sitzen.
Aber Sie haben es persönlich bei sich schon erlebt, dass Liebe durch den Magen geht. Wir reden von einem Mittwoch im Jahr 2013. Erinnern Sie sich noch, was Ihnen da serviert wurde?
Ja, ich habe einen Flammkuchen bestellt tatsächlich. Und heute weiß ich, wie wagemutig das alles war, denn es war ein völlig ruhiger Abend, es war nur noch der Stammtisch da und ich bin mit meinem Bekannten auch relativ spät im Wirtshaus eingetroffen, also schon, es war glaube ich 21 Uhr und damals war ich ja in der Großstadt das gewöhnt, dass man bis spät am Abend auch die Speisekarte rauf und runter bestellen kann und habe dann einen Flammkuchen bestellt. Heute weiß ich, dass Angelika das alles dann nochmal zubereiten und schnippeln musste, weil natürlich die Küche eigentlich schon geschlossen hatte.
Und so hat der Flammkuchen eine Liebe entfacht, eben diese Liebe zwischen dieser Frau Angelika und Ihnen. Könnte man sagen, der Flammkuchen hat nicht nur Ihnen eine Liebe gebracht, sondern auch Ihr Leben komplett verändert?
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, diese Einkehr mit dem Flammkuchen und viel Bier auch hat mein Leben verändert, ja, absolut. Das hat es eigentlich auf den Kopf gestellt.
Auf den Kopf gestellt, weil Sie vorher in Berlin lebten, in der Kultur- und Theaterszene dort tätig waren, darüber reden wir auch noch. Als ehemalige Theaterwissenschaftlerin und auch eine Frau, die am Theater gearbeitet hat, hat ein Wirtshaus manchmal auch was von einem Theater?
Also ja, unbedingt. Ich finde, es hat auf jeden Fall, ich würde es glaube ich so formulieren, es hat theatrale Qualitäten. Also es ist ja in gewisser Weise, natürlich eröffnet der Wirtsraum eine Art Bühne. Menschen begegnen sich dort, man betritt diesen Raum, man nimmt eine bestimmte Haltung ein. Man merkt das am Sonntagmorgen ganz besonders, wenn Menschen kommen, die verabredet sind, die ihre Begleitung suchen, die sich dann freuen. Also und all das findet in diesem gemeinsamen Raum statt. Und das ist was, was ja Theater auch ausmacht, dass man einen gemeinsamen Raum teilt. Die Zuschauer, die Performer oder die Schauspieler, die Tänzer, wir alle befinden uns an einem Ort. Und das ist sicher auf einer völlig anderen Ebene natürlich eine Qualität, aber die ein Wirtshaus gerade heutzutage auf jeden Fall bereithält für den Besucher, der einfach in aller Ruhe irgendwo Zeit verbringt.
Und was erlebt ja auch.
Was erlebt, ja, absolut.
Wie weit weg, würden Sie sagen, ist heute dieses damalige Leben, 11 Jahre später?
Also verbunden bin ich über alle Distanz hinweg noch mit meinen guten und engen Freunden, die ich dort nach wie vor habe. Das ist eigentlich das Zentrale, was mich bindet an die große Stadt. Ansonsten sind es einfach viele schöne Erinnerungen an viele gute Jahre. Ich war fast 20 Jahre in Berlin. Meine ganze junge Zeit irgendwie habe ich dort in dieser großen Stadt verbracht, die immer gut zu mir war und die ich wirklich sehr geliebt habe. Und das bleibt auch. Das städtische Leben ist natürlich in die Ferne gerückt. Und das vermisse ich auch ehrlich gesagt nicht so sehr.
In die Ferne gerückt, weil wir im Fränkischen Weißenohe sind, im Oberfränkischen. Sie haben zusammen mit Ihrer Frau Angelika ein Kochbuch geschrieben. Und da gehen Sie, das ist das Konzept des Kochbuchs, so durch den Tag und beginnen natürlich mit dem Morgen. Was macht für Sie den Morgen denn so besonders?
Der Morgen in einer Wirtshausküche ist für mich deswegen besonders, weil zum einen es sehr still ist noch. Es wird sehr betriebsam irgendwann im Wirtshaus. Es wird laut, es kommen die Gäste, alle Maschinen, der Herd, die Spülmaschinen, alles fängt an zu laufen und bringt natürlich Geräusche mit sich. Und morgens, wenn ich und Angelika die Küche betreten, ist es einfach noch sehr still. Und wir können in aller Zweisamkeit und auch schweigend meistens tatsächlich einfach unseren Dingen nachgehen und uns um die Zubereitung kümmern. Und es ist so eine ganz besondere Stunde oder anderthalb, manchmal zwei, bis dann unser Service dazukommt, bis unsere Küchenhilfen dazukommen, was auch schön ist. Aber dann bekommt der Tag einfach nochmal so einen anderen Schwung. Und vorher ist man in Ruhe und kann in Ruhe kochen.
Wer nichts wird, 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 sagt man im Fränkischen. Also wer nichts wird, wird, wird. Das trifft jetzt auf meinen Gast Agnes Manier in 1:1 auf Bayern 2 heute so gar nicht zu. Denn bevor sie sich entschieden hat, ihr Leben der fränkischen Küche zu widmen, war sie in der Kulturszene tätig. Dafür reisen wir kurz in Gedanken vom oberfränkischen Weiße Nohe nach Berlin. Sie haben ja schon gesagt, die Stadt war so gut zu mir. Was hat Sie denn angezogen ursprünglich? Von Crailsheim kommend, ja von einer relativ kleinen Stadt, in die Großstadt zu gehen?
Ja, ich glaube, es war tatsächlich genau dieser Moment natürlich. Als 20-jährige Frau, die aufgewachsen ist in einer Kleinstadt, sehr behütet und auch geliebt und auch dort ja, mit vielen Erlebnissen und tollen Leuten umgeben. Aber natürlich hat es mich gezogen in die große Stadt. Und damals, das war Anfang, Mitte der 90er Jahre, gab es für mich nur eine einzige Stadt, die versprach, das zu bieten, was ich mir erhofft habe. Und das war Berlin damals. Es war nicht mehr ganz kurz nach der Wende, aber Mitte der 90er Jahre natürlich, gerade was die Kultur und das Theaterleben anbetrifft, noch ein flirrendes und pulsierendes und Pflaster mit viel Freiräumen aber. Und es waren unglaublich viele kreative Leute dort, große Theaterleute. Es war die Zeit der Volksbühne mit Marthaler, Schlingensee, Hollesch kam dann später. Es entstanden neue Kulturorte, die Sophiensäle waren gerade gegründet worden. Es ging an der Schaubühne los mit Sascha Walz und Jochen Sandig und Thomas Ostermeier. Einar Schläf hat am DT inszeniert und. Also es war einfach eine Fülle von wirklich großen Künstlern, die dort gearbeitet haben und natürlich auch in der freien Szene.
Hört sich es für mich so an, als wären Sie wirklich jede Nacht um die Häuser gezogen?
Also ich war viel mit Freunden und Studienkolleginnen natürlich viel unterwegs. Wir waren eigentlich jede Woche mehrere Male im Theater und haben uns einfach alles angeguckt, was es irgendwie zu sehen gab, ja.
Sie selber haben aber auch in der Kulturszene gearbeitet.
Ich habe, wie gesagt, Theaterwissenschaft studiert, bin dann relativ früh einfach durch Praktika, habe ich angefangen, mein erstes Praktikum tatsächlich an der Schaubühne damals am Leniner Platz, in der Presse- und Kulturmanagement-Richtung, ja, einfach meine Erfahrungen zu sammeln und dann dort auch zu arbeiten und schon während des Studiums eben freiberuflich. Also ich habe angeboten, Pressearbeit zu machen für freie Künstler, für Projekte, für Festivals und bin dann so allmählich reingerutscht in die Kulturszene. Natürlich kamen später intensive Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, die natürlich mich geprägt haben und was immer noch besonders geblieben ist eigentlich. Am schönsten und intensivsten war die Zeit etwas später, also gute 10, 12 Jahre später, in den Uferstudios Berlin, wo ich in einem kleinen Produktionsbüro gearbeitet habe mit zwei Freunden. Björn und Björn hieß diese Firma damals auch, wie die Freunde eben. Und die Uferstudios waren und sind ein wunderbarer Kulturort, an dem der zeitgenössische Tanz in Berlin beheimatet ist, wo verschiedene Organisationen ansässig sind, die dafür leben und arbeiten, wo Studierende aus aller Welt Tanz studieren. Und diese Atmosphäre dort und dieses enge Zusammensein von Künstlern, der Produktion, den Probenphasen, dann der Presse- und Kommunikationsarbeit dafür, das habe ich als was ganz Besonderes zum Beispiel erlebt und auch in Erinnerung.
Diese quirlige 90er-Jahre-Berlin-Szene kommt einem da schon ein bisschen hoch wieder, ne? Jetzt sind Sie geboren 1975 und auch aufgewachsen im kleinen Crailsheim. In Baden-Württemberg aber hat doch schon viel Franken mit in der Genetik, oder, diese Stadt?
Ja, es gibt zum Beispiel das große fränkische Volksfest und es gehört auch zu Hohenlohe Franken. Allerdings gilt es hier, wo ich jetzt in Oberfranken wohne, das gilt immer nicht so richtig. Aber es ist tatsächlich, es ist Hohenlohe Franken und es liegt also wirklich sehr nahe der bayerischen Grenze.
Jetzt sagten Sie ja schon, Sie sind behütet aufgewachsen, waren ein Einzelkind, sind aber, glaube ich, mit vielen Cousins und Cousinen immer zusammen gewesen. Welchen Stellenwert hatte Kochen und Essen in Ihrem Elternhaus in Crailsheim?
Also es hatte immer einen sehr großen Stellenwert und ich glaube, mir ist eigentlich erst in den letzten Jahren klar geworden, dass diese Form des gemeinsamen Essens, Speisens und der Gastfreundschaft, die damit zusammenhängt, wirklich das große Geschenk ist, das ich von meinen Eltern, aber auch von meinen Großeltern bekommen habe. Es gab immer gutes Essen, also sei es bei meiner Mutter, die allerdings berufstätig war. Also kurz nach meiner Geburt ist sie zurück in ihren Beruf als Sekretärin an einer Realschule. Das heißt, sie hat am Wochenende eher gekocht, aber auch wunderbar. Und unter der Woche war ich bei meinen Großeltern und stand eigentlich mit meiner Oma immer viel in der Küche. Und dort gründen viele meiner Erinnerungen. Und es war eine Tradition, aus der die auch kamen, diese Familien, in der immer viel üppiges Essen auf dem Tisch war. Der Schnaps durfte nicht fehlen am Ende der Mahlzeit. Und das war immer sehr lebendig. Und diese Tischgemeinschaft ist was, was, glaube ich, wirklich ganz tief in mir drin steckt. Ja. Und was mich auch auf eine andere Weise mit Angelika verbindet, meiner Frau, die so eine ganz andere Biografie hat. Aber dieses, dass das Leben sich in einer Weise auch wirklich um Essen dreht, so oder so, das verbindet uns.
Ja, Angelika, die in vierter Generation dieses Gasthaus hier, das Gasthaus zum Lillachtal, leitet oder innehat, beides. Gibt es auch noch ein Kochbuch aus der Zeit, ein Kinderkochbuch?
Also ich habe ein Kinderkochbuch, ja, das habe ich noch in meinem Besitz und das steht auch noch da. Und auch dort sind natürlich etliche Gerichte drin, an die ich mich gut erinnere. Das erste Mal für meinen Großvater habe ich arme Ritter zubereitet. Da erinnere ich mich noch an einen Herbsttag.
Das ist aus diesen alten Semmeln, die man dann so in Milch einweicht und dann rausbrät. Das hat ja so viele verschiedene Namen. Bei uns hieß das rostige Ritter zum Beispiel in der Familie.
Ja, genau. Das sind die armen Ritter. Schön in Tunke, rausgebraten in Butter natürlich und dann mit schön Zimt und Zucker verspeist.
Jetzt gibt es in dem Kochbuch, das Sie zusammen mit Angelika Hofmann geschrieben haben, das heißt Genuss auf Fränkisch, ein Gericht, Griebenburgatten. Ist das ein Gericht tatsächlich aus Ihrer Kindheit noch? Erzählt es eine Geschichte?
Ja, das erzählt eine Geschichte. Da sind wir wieder im Zuhause meiner Großeltern. Meine Großeltern haben bis zum Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien gelebt, also als deutsche Familien, hatten dort Hof und sind deswegen auch recht geprägt von der Küche, ne, aus dem slawischen Raum, mit der österreichischen Küche verbunden. Und die Griebenbogatschen ist etwas, das meine Großmutter traditionell in der Fastenzeit, aber durchaus auch in den Wintermonaten überhaupt gemacht hat. Das ist ein Hefeteig, in den man Grieben, also ausgelassenes Schweineschmalz, einarbeitet. Und ein sehr deftiges Mahl, was dann gebacken wird. Es gibt so kleine Gebäckstückchen dann, man turniert den Teig. Und es ist ein blättriger Genuss sozusagen, der gut zum Bier passt. Und am besten trinkt man auch einen Schnapserl hinterher.
Ist zumindest nichts für Leute, die gerade abnehmen wollen,
nein,
oder?
Nein, eigentlich tatsächlich deswegen auch in der Fastenzeit oder vor der Fastenzeit geläufig, damit man sich eben nochmal stärkt für die Zeit der Entbehrungen, die dann ja beginnt.
Damit man sich ein bisschen was anisst. Genau. War Wirtin sein irgendwie da schon mal Thema, innerhalb auch der Familie vielleicht? Oder war das was, wo Sie sich hätten vorstellen können, da geht meine Richtung mal hin?
Also eigentlich nicht. Ich weiß, mein Vater, jetzt wenn ich drüber nachdenke, hat irgendwann mal mir berichtet, er hätte den Wunsch gehegt, ein Wirtshaus zu haben. Aber das tauchte sonst nie wieder in seinem Leben auf, obwohl er auch ein Genießer war. Für mich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich an eine Situation in meinem Leben zurückdenke. Da steckte ich tief in einer Krise. Ich habe versucht, meine Doktorarbeit zu schreiben mit sehr übersichtlichem Erfolg und einfach auch immer in der Ahnung, das ist eigentlich nicht mein Weg. Ich bin nicht richtig zu Hause in der Wissenschaft. Ich habe gerne unterrichtet, aber die Wissenschaft war es nie. Und ich habe dann irgendwann mal ein Coaching in Anspruch genommen bei einer Frau. Und die hat mir die therapeutische 100.000-Euro-Frage gestellt, die da heißt, wenn Sie genug Geld hätten, sodass Sie sich nie wieder darum sorgen müssen, was würden Sie dann tun? Es ist mir damals unglaublich schwer gefallen, eine Antwort zu formulieren. Und irgendwann habe ich dann einfach nur ein Bild vor Augen gehabt und habe das formuliert, ich hätte gerne einen Ort, an dem sich Menschen begegnen und an dem Menschen zusammenkommen, den ich gestalten darf. Da habe ich noch nicht an ein Wirtshaus gedacht. Aber tatsächlich, als ich jetzt dieses Wirtshaus bekommen habe, habe ich gedacht, aha, es hat sich eingelöst. Tatsächlich ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Agnes Manier. Ein Brand zerstörte ihr Gasthaus.
Es war Donnerstagmittag im Januar 2015. Was haben Sie da gerade gemacht?
Ich war damals Pressesprecherin am Staatstheater in Nürnberg und saß wie jeden Morgen im Büro und habe mich durch den Pressespiegel, die Zeitungen, die E-Mails und so weiter gearbeitet, als auf einmal mein Telefon eine WhatsApp-Nachricht angezeigt hat von meiner Frau. Ja, ein Bild mit einem brennenden Haus. Und ich habe im ersten Moment wirklich überhaupt nicht verstanden, was dieses Bild bedeutet oder das Foto bedeutet. Sie schrieb drunter, unsere Bude brennt gerade ab. Erst 2-3 Sekunden später wurde mir klar, dass tatsächlich unser Haus in Flammen steht.
Wie ging es weiter? Was haben Sie gemacht? Alles stehen und liegen lassen und sind hergekommen von Nürnberg nach Weißenohe?
Ja, ganz genau. Ich bin natürlich losgestürzt, habe meine Sachen gepackt, den Kollegen Bescheid gegeben und bin nach Hause gefahren. Die Fahrt dauert so eine knappe halbe Stunde etwa. Und als ich hier eintraf, war schon natürlich das ganze Dorf versammelt. Es waren 9 Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften. Ich glaube, 100 Einsatzkräfte. Und die Löscharbeiten waren im vollen Gange. Aber es stand auch noch absolut in Flammen, das Haus.
Glück im Unglück war, es ist niemand zu Schaden gekommen. Es war Ruhetag an dem Tag auch. Wie ist es dann trotzdem da zu stehen, auch wenn Hilfe schon da war und zu sehen, hier brennt gerade alles ab? Auch das war ja auch so ihr Zimmer, das oben drüber war, ihr gemeinsames. Also auch der Privatbesitz brennt ab, nicht nur in Anführungsstrichen das Gasthaus.
Also man steht dort und ist einfach, man kann das nicht fassen natürlich in diesen ersten Minuten. Wir haben mit 2 Familien im Haus gelebt zu der Zeit. Also die Familie meiner Schwägerin mit Kindern noch. Und natürlich ist der erste Blick gilt, dem sind alle heil und sind alle unversehrt und in Sicherheit. Das war so. Und trotzdem kann man das Ausmaß dessen, was da passiert, gerade nicht fassen. Und das hat auch wirklich einige Tage, wenn nicht 1-2 Wochen gedauert, bis wir wirklich verstanden haben, wie groß der Schaden ist. Wir sind nach dem Brand immer wieder mal ins Haus gegangen, haben überlegt, was brauchen wir? Es war tropfnass, es war ja Winter, es war alles kalt, alles gefroren, alles voll Ruß und stinkenden Pfützen. Und ich weiß, wir sind mindestens 2-3 Mal hier gewesen und konnten gar nichts mitnehmen, weil wir überhaupt nicht handeln konnten. Wir wussten einfach nicht, was brauchen wir überhaupt. Wir sind unverrichteter Dinge wieder gegangen, bis dann irgendwann der Moment kommt, wo man die Dinge dann natürlich wieder anpacken muss und tätig wird und die nötigen Schritte ergreift, um das zu retten oder zu retten, was zu retten war damals.
Sie sagten vorhin ja schon, ich saß mal an meiner Doktorarbeit. Die wäre gegangen zum Thema Improvisation. Wie viel Improvisation war nötig in diesen nächsten Monaten, Jahren?
Also sagen wir mal so, mein Talent zur Improvisation oder das auch natürlich meiner Frau war sicher hier besser angelegt als in einer Doktorarbeit. Unglaublich viel. Wir haben jahrelang improvisieren müssen. Unser Haus ist abgebrannt am 29. Januar 2015 und wieder eröffnet haben wir am 1. November 2022. Das kann man rechnen. Und in der Zwischenzeit haben wir jahrelang draußen quasi im Schuppen gekocht, also in einem alten Nebengebäude, in dem früher Garagen und Werkstatt waren, und haben uns das umgebaut mit großem Wohlwollen und Unterstützung des Landratsamts, muss man sagen, und der Gemeinde und etlichen Stellen, ohne denen wir das nie hätten so machen können, die einfach gesagt haben, wir wollen diese Existenz retten, wir wollen, dass die Frauen das schaffen. Aber es hat von uns natürlich unglaublich viel gefordert, immer wieder Lösungen zu finden, Wie macht man das mit den Kühlschränken? Wie machen wir es im Winter? Wir haben Gott sei Dank auch tolle Gäste gehabt, tolle Stammtische, die zur Not dann eben, wenn es kalt wurde, im Wintermantel an den Stammtisch gekommen sind.
Also es war quasi Open Air Kitchen und Open Air Gasthaus, oder?
Es war Open Air Kitchen, ja. Und es war auch lange Zeit wirklich nur Open Air Gasthof. Wir haben dann irgendwann einen kleinen Nebenraum mit einem Ofen ausgestattet, dass die wenigstens ein bisschen Wärme noch abbekommen haben.
In der Zeit sind auch noch Ihre Eltern gestorben, also in der Zeit des Wiederaufbaus, kurz hintereinander. Sie mussten sie aus der Ferne begleiten. Jetzt stelle ich mir vor, die Lebensexistenz brennt gerade ab. Sie hatten noch einen Job und waren so zwischen den Stühlen, zwischen Job am Nürnberger Staatstheater und dem Wiederaufbau. Die Eltern sterben, die aber ja eben auch nicht jetzt hier in der Gegend in Franken wohnen. Gab es mal Momente, wo Sie da standen und sich gedacht haben, ich gebe auf, das packe ich alles gerade nicht?
Also es gab schon sehr verzweifelte Momente. Ich glaube, das Aufgeben kam irgendwie nie in Frage, denn also was kann man aufgeben? Weder die Bindung zu den Eltern noch dieses Haus zu verlassen, das geht ja nicht. Also das ist das Leben und wir sind mittendrin und wir müssen uns dem ja stellen. Wir werden oft gefragt, ob wir an diesem Punkt waren. Und ich glaube tatsächlich, den gab es nie. Und wir haben einfach auch nie so viel Zeit gehabt, uns darüber Gedanken zu machen. Ist es uns jetzt zu viel? Gibt es eine andere Option? Es ging einfach wirklich von Tag zu Tag weiter. Natürlich ging das an die Kräfte. Und ich denke manchmal, wir haben erst im Nachhinein gespürt, wie viel Federn wir auch gelassen haben in diesem Jahrzehnt, das so außerordentlich war von der Lebenssituation her. Und manchmal ist es jetzt erst so, dass wir die Spuren allmählich glätten. Und das hat natürlich was hinterlassen, körperlich, seelisch. Es prägt einen, es hat uns nicht gebrochen, aber es hat uns schon ein bisschen altern lassen vielleicht.
Was man Ihnen nun wirklich nicht ansieht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einfach die Energie wieder zurückkommen muss. Inzwischen leben Sie wieder über dem Gasthaus. Inzwischen gibt es auch überhaupt wieder ein Gasthaus. Sie haben das alles, ich konnte in der Zwischenzeit nachrechnen, 7 Jahre lang aufgebaut. Und wir sitzen jetzt in der Gaststube inzwischen. Gibt es hier was, was an die Zeit von vor dem Brand erinnert? Oder vielleicht auch sogar die Tradition, diese 120-jährige Tradition dieses Wirtshauses zeigt?
Zum Beispiel das Herzstück unseres Hauses, die Küche, hat den Brand überstanden. Eine Küche, die Angelikas Vater noch hat einbauen lassen. Die hat Gott sei Dank überlebt mit allen Gerätschaften. Und immer dabei sind natürlich auch die Vorfahren. Also Angelikas Großmutter zum Beispiel blickt von ihrem Platz neben dem Kachelofen auf die Gäste herunter.
Die guckt uns gerade auch zu, wie wir hier miteinander sprechen.
Die guckt uns zu, das ist die Rettel. Vielen noch gut in Erinnerung. Die älteren Dorfbewohner können sich gut an die tatkräftige und durchsetzungsfreudige Wirtin erinnern.
Wenn ich mich so umgucke, ich sehe sehr moderne Elemente, die aber alle erinnern an ein altes Wirtshaus. Es gibt rundherum Holzbänke. Wir sind angelehnt auch an Holzwänden. Es gibt einen Kamin, der aber sehr lustig ist, weil er ist altrosa.
Also es ist ein rosafarbener Kachelofen. Wir wollten unbedingt rosa, weil es klingt vielleicht erstmal komisch, aber es sind ja alte Wirtshausfarben. Wir haben dunkelgrün, wir haben rosé, natürlich die Brauntöne. Und das sind alles durchaus übliche Farben gewesen in früheren Wirtshäusern.
Aber so kann ich mir vorstellen, dass auch alte Stammkunden sich erinnert fühlen an, wie die Gaststube früher war, oder?
Es gibt Erinnerungen, allerdings sah es früher wirklich anders aus. Es war noch schlichter, was auch ja typisch ist für viele Wirtsstuben hier. Wir sind ja in einem wirklich sehr ländlichen, bäuerlich geprägten Raum. Und so hat das Haus ja auch die Geschichte, dass es übernommen von Angelikas Urgroßvater um die Jahrhundertwende, also 1905, immer auch ein Betrieb war mit Landwirtschaft dabei. Das heißt, der Raum, in dem heute unsere große Wirtsstube ist, war lange Zeit Kuhstall und Pferdestall. Ein Onkel schlief noch in einem kleinen Kämmerlein mit so einer Stiege oben drüber, bis es dann Mitte der 80er Jahre von Angelikas Eltern in eine Speisegaststätte umgewandelt worden ist und ausgebaut wurde sozusagen. Allerdings haben viele Menschen aus diesem Ort viele bunte Erinnerungen an das Haus natürlich. Hier wurde geheiratet, gelacht, gestorben und natürlich gegessen und viel gefeiert, weil alle mit diesem Haus natürlich irgendwie verbunden sind.
Apropos, es wurde geheiratet. Ich finde ja ein Sinnbild aus der Zeit, dieses Jahr langen Wiederauferstehens dieses Gasthauses und auch ihrer Persistenz, da weiterzumachen und nicht aufzugeben. Da gibt es auch ein Foto davon, das sie mir gezeigt haben, wie sie in Ruß etwas reinschreiben auf einer Wand, die vollkommen verrußt ist und verdreckt ist.
Ja, da steht, I think I wanna marry you. Es war damals ein Sommerhit, glaube ich, in dem Jahr. Und wir waren in diesem Sommer, es war mein erster Sommer in Nürnberg, wo ich hier auch wirklich dann gelebt habe. Und ich hatte Theaterferien und wir haben uns eben in diesen Theaterferien 6 Wochen lang mit dem Abriss und dem Schuttschaufeln beschäftigt. Und in all der Tristesse waren wir aber einfach auch sehr verliebt und so kam ein Heiratsantrag in die Asche sozusagen.
Ein Heiratsantrag in der Asche, sehr schön. Wieder eröffnet wurde das Gasthaus vor fast genau 2 Jahren an Allerheiligen 2022. Mit welchen Gefühlen haben Sie den ersten Gast begrüßt?
Der richtigen Eröffnung ging voraus ein Fest, das wir am 3. Oktober gefeiert haben, mit allen Gewerken und mit der Familie und Freunden. Und das war für uns der emotionale Auftakt. Für mich tatsächlich geprägt durch den Abschied von meinen Eltern. Meine Eltern sind im Jahr vorher beide im Abstand von 9 Monaten voneinander verstorben und konnten beide leider nicht mehr das Ergebnis unserer langjährigen Bemühungen sehen. Und sie hätten sich natürlich sicher wahnsinnig darüber gefreut. Sie haben das alles mit viel Liebe und viel Sorge natürlich auch begleitet, unser Schicksal die letzten Jahre davor. Also das schwang mit bei mir. Und trotz allem natürlich unfassbare Freude, dass es so wunderschön geworden ist. Also wir finden es wunderschön, immer noch. Und dass alle, die uns ja auch sehr tatkräftig begleitet haben, also ohne unsere Familie, ohne die Brüder, ohne die Nichten und Neffen, die einfach wirklich mit angepackt haben beim Bau, ohne viele Nachbarn, Bekannte, die wirklich geholfen haben und unsere Wünsche umgesetzt haben, wäre es ja nie so geworden. Und alle da zu versammeln und diesen Neubeginn zu feiern, das war schon ein sehr besonderer Tag in unserem Leben.
Und jetzt blicken Sie zurück auf 2 Jahre im neuen Gasthaus zum Lillachtal. Ja, wir wollen natürlich mal noch in die Küche gucken.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Agnes Manier, vom Schauspiel zum Scheufele.
Und wir stehen in der Küche des Gasthauses zum Lillachtal. Als ich vor einer Stunde hier reingekommen bin, war noch gar nichts auf dem Herd. Inzwischen stehen schon 4 Töpfe. Darf ich mal reingucken? Was gibt's denn? Frage ich jetzt die Angelika, die das gekocht hat, weil die Agnes war ja mit mir im Gespräch.
Ich koche Marmelade momentan für unsere kleine Hütte, so eine Dorfnascherei. Die ist während der Corona-Zeit eigentlich im Wesentlichen entstanden.
Das ist eine kleine Hütte, wo ich zum Beispiel Marmelade kaufen kann, eben die, die jetzt hier gerade entsteht. Oder wo ich auch Kräutersalz bekomme und so weiter, die direkt nebendran steht.
Sirup, wenn wir genügend Zeit haben, das zu kochen.
Ist es eigentlich schwieriger, gemeinsam zu kochen oder gemeinsam ein Buch zu schreiben? Vielleicht muss ich euch getrennt befragen.
Ich glaube, es hat beides seinen eigenen Reiz. Und ich glaube, man denkt beim Buchschreiben nochmal anders über das Kochen nach. Und es entstehen viele neue Ideen. Und beim Kochen ist es aber, dass man, ja, glaube ich, so gemeinsames auch Hobby verfolgt und die gemeinsame Zeit genießt.
Das sagt jetzt die Angelika Hofmann, die Frau von Agnes Manier. Aber es ist doch auch manchmal schwierig, miteinander am Herd zu stehen, weil man muss sich ja absprechen. Der eine schneidet vielleicht die Zwiebel anders, als man es gerne hätte. Also ich kenne schon auch Paare, die sich da so eher entzweien, sag ich mal, und eher lieber getrennt in der Küche stehen.
Also ich glaube, wir haben intuitiv eine Aufteilung, sodass wir uns nicht zu sehr in die Quere kommen. Wir haben bestimmte Abläufe, wo natürlich klar ist, wer was produziert jetzt. Also wenn Angelika beispielsweise sich um die Soßen fürs Bœuf-Lamotte kümmert, bin ich gerade mit dem Gemüsegericht zum Beispiel zugange. Es kann durchaus sein, wenn wir versuchen, privat gemeinsam ein Gericht zu kochen, dass das auch mal tüchtig in die Hose geht.
Also ist eigentlich so der Clou, dass jeder seinen Bereich hat, oder?
Würde ich schon sagen. Wir verbringen ja viel Zeit miteinander. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gesund und natürlich, dass man, obwohl man miteinander arbeitet, Prioritäten setzt, wer was zu tun hat in dem Moment. Und dass wir uns da auch trennen, auch gedanklich trennen. Wichtig ist allerdings auch, dass man dann, bevor es zum Gast geht, nochmal zusammenkommt und dann gebe ich ihr den Löffel zum Kosten und sie gibt mir ihren Löffel zum Kosten. Aber wie gesagt, auf dem Weg dahin darf die eine schon mal die Zwiebel links rum und die andere rechts rum schneiden.
Wie habt ihr euch das denn aufgeteilt? Ich frage jetzt mal die Angelika Hofmann, weil Sie sind ja schon in vierter Generation jetzt in diesem Gasthaus zum Lillachtal. Das heißt, Sie sind ja eigentlich die Erfahrene von Anfang an gewesen, was auch das Kochen betrifft. Gibt es was, was die Agnes Manier besser kann als Sie?
Backen, auf jeden Fall backen.
Das war eindeutig und umgekehrt?
Mit dem Fleisch hantieren, also die großen Fleischstücke bezwingen, dass sie zu einem wunderbaren Braten werden.
Ich glaube, man denkt ja als privater Mensch in anderen Dimensionen auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auf jeden Fall so anfänglicher Respekt vor so einer roten Kiste voll mit, keine Ahnung, 30 Kilo Fleisch und vor den Riesentöpfen. Und ich glaube, die Agnes hat immer in ihrer Familie viel mitgekocht, viel bewirtschaftet, viel Gäste ja, versorgt und umsorgt. Und ich glaube, es war immer auch Essen und Gastgeber sein ein großes Thema. Setzt man es halt in größerer Dimension um.
Wie hat sich denn die Speisekarte verändert in den letzten Jahrzehnten?
Im Lauf der Zeit zwischen die Eltern hatten den Betrieb zu jetzt ist, glaube ich, die Erwartung von Gästen einfach um einiges gestiegen. Und man hat, glaube ich, nicht wie früher, keine Ahnung, die zwei klassischen Schnitzel und Bratwurst als Gericht und vielleicht am Sonntag noch Kloß. Aber natürlich so da was Vegetarisches, was Veganes oder mehr Vegetarische natürlich. Also das ist so unser ja, Augenmerk, dass das irgendwie so ein Drittel bis die Hälfte vielleicht auch vegetarisch möglich ist und natürlich auch vegan. Aber dass natürlich auch das klassische Schäuferle und der Braten nicht fehlt.
Dann lassen wir Sie jetzt wieder weiterkochen, Angelika. Genau, weil die Marmelade muss ja auch noch fertig werden. Jetzt war ja gerade Erntedank am Sonntag. Und wir sind ja logischerweise dann auch jetzt in so einer Zeit der Fülle, was es alles an Sachen gibt. Ist es auch für Sie als Gastgeberin, für Sie als Köchin, das so eine besondere Zeit?
Ja, das ist es, absolut. Also ich sage oft zu Gästen, einer meiner schönsten Momente in der Woche ist, wenn am Mittwoch oder Donnerstagmorgen, je nachdem, der Gemüselieferant kommt aus dem Knoblauchland und die großen Trolleys voller frischem Gemüse anliefert. Und das ist momentan eine wahre Pracht. Es ist alles üppig bestückt mit Kürbissen, mit den Zwetschgen. Nachher gibt es noch Zwetschgenknödel.
Oh, sehr gut. Und ich sehe auch gerade, Angelika bringt gerade eine ganze Kiste Kürbisse wie aufs Stichwort, die jetzt dann verarbeitet werden. Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Gibt es was, womit Sie sich gar nicht anfreunden können? Ich meine, die fränkische Küche haben Sie ja so ein bisschen auch kennenlernen müssen jetzt im Laufe der Jahre. Gibt es was, mit was Sie sich nicht anfreunden können?
Also schwer tue ich mich persönlich nach wie vor mit Innereien oder mit einfach sehr, sehr viel Fleisch. Das ist so, also ich kann das kochen und ich kann es auch schätzen und ich liebe selbst auch so den ersten Schnipfel vom kross gebratenen Schweinebraten, wenn er am Pass steht und man hat das Privileg mal zu kosten, ob er dann gut geworden ist und das ist er dann. Das liebe ich sehr. Allerdings muss es für mich persönlich jetzt nicht immer nur die üppige Wurst und die große Fleischplatte. Das ist jetzt nicht ganz so mein Begehren, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich finde es gut und schön und auch richtig, dass bei uns die Dinge eben undogmatisch nebeneinander auf der Speisekarte stehen. Und das bekommen wir häufig aus Rückmeldung von Gästen, die es eben wunderbar finden, dass der Großvater meinetwegen sein Schäufele essen kann und die Enkeltochter aber das vegane Sellerie-Steak bekommt und auch glücklich ist. Und so soll es sein.
Viele Leute sagen ja, die fränkische Küche ist so eine Soßenküche. Ist das was Sie eher gut finden? Also manche sagen ja, man findet das Fleisch fast nicht unter der Soße, muss man erst mal suchen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Soßenküche. Und meine Frau ist ein Soßenkasper, also sie liebt es, viel Soße zu haben. Allerdings ist die Soße das Kostbarste auch an diesem Gericht. Denn wer mal versucht hat, eine Soße von A bis Z herzustellen, weiß, wie aufwendig das ist, wenn man vorher noch Rindermarkknochenbrühe kocht und Hühner- oder Hühnerbrühe und so weiter und das Gemüse röstet und die Soße über Tage zu ihrer Vollendung bringt, dann weiß man, es ist kostbar und nicht umsonst kommen die Leute und bestellen dann manchmal noch eine zweite Schöpfkelle nach.
Ich muss immer an mich halten, dass ich, wenn der Braten serviert wird, nicht schon gleich sage, bitte noch mehr Soße. Sowohl wie man Soße macht, als auch wie man Leber zubereitet. Auch das wird man finden in Ihrem Kochbuch Genuss auf Fränkisch. Und auch sehr viel, ich sag mal, von der Kultur. Kommt da so ein bisschen die Theater- und Kulturfrau auch wieder durch, die Theaterwissenschaftlerin?
Also es hat mir natürlich unglaublich viel Freude gemacht. Wir haben gemeinsam die Rezepte ausgewählt, aber ich durfte die Zwischentexte schreiben und natürlich ist das eine Leidenschaft, die ich da mal wieder ausprobieren durfte. Und mir war es ein Anliegen, ein bisschen was auch über unseren Ort zu erzählen und was hier wirklich vor Ort an gelebter Tradition und an gelebter Kultur stattfindet. In den kleinen Festen, in den kleinen Traditionen, in den Brauchtümern, die ja sehr reich vorhanden sind bei uns.
Unter anderem ist dem Frühschoppen ein Kapitel gewidmet.
Der Frühschoppen zählt für mich neben den stillen Sonntagmorgenstunden. Der schließt daran nämlich an. Das ist sonntagmorgens um 10, geht dann die Tür auf für den Stammtisch und die Männer, die zum Schafskopfspielen kommen, also auch eine Tradition, die noch lebendig ist. Das ist so ein schöner Auftakt in den Sonntag. Es wird gelacht, wir hören das in der Küche, wenn die Karten auf den Tisch klatschen und die Männer einfach wohlgelaunt in ihren Sonntag starten. Und es ist für mich immer eine große Freude, dabei zu sein.
Überhaupt hat das Kochbuch, finde ich, so ein bisschen, ja, insofern auch ein bisschen was von Theater, weil es ist so ein bisschen on stage, was passiert in der Küche und auch eben, was passiert im Gasthaus. Gasthaus ist ja auch ein bisschen auf der Bühne. Also es hat so ein bisschen hinter und vor den Kulissen, finde ich. Und Bier spielt auch immer wieder eine Rolle. Jetzt haben Sie ja auch im Laufe unseres Gesprächs Bier immer wieder erwähnt. Ist das durchaus was, was Sie auch in Franken, wo es ja die größte Brauereidichte gibt, gerade hier in Oberfranken, was Sie auch neu kennengelernt haben, nochmal in der Zeit, wo Sie hierher gezogen sind?
Ja, durchaus. Also natürlich gibt es auch Brauereien, woher ich herkomme, aus Crailsheim und in Hohenlohe-Franken und Umgebung in Baden-Württemberg. Aber den Stellenwert, den Bier und einfach auch die Tradition und ja auch die Festlichkeiten, Festivitäten, wie jetzt zum Beispiel das Stärkantrinken im Januar, sich darum knüpfen, das ist mir hier schon nochmal ganz anders bewusst geworden.
Jetzt muss ich doch nachfragen, auch als Fränkin Stärkantrinken.
Stärkantrinken ist ein Brauch, der wird begangen im Januar um den Dreikönigstag herum, 5. Januar, 6. Januar. Und es geht darum, dass man durch den Genuss von Starkbier sich eben Stärke, Kraft antrinkt für das Jahr und mit der Gemeinschaft das begeht und feiert, mit den Gästen, mit den Nachbarn. Das richten manche Brauereien noch aus, eben wie hier in Weißenohe, auch die Klosterbrauerei Weißenohe. Dann gibt es Feuertonnen im Klosterhof und Musik und eben das speziell gebraute Bier mit tüchtig Alkohol und tüchtig Nährstoffen, damit man eben wohlgemut und gestärkt ins neue Jahr geht.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2. Agnes Manier, ihre Liebe geht durch den Magen.
Und diese Liebe hat den Bürgermeister von Weißenohe, von dem Ort, in dem wir gerade sind, zu Tränen gerührt. Warum?
Ja, das war ganz hinreißend tatsächlich. Wir haben in Gräfenberg im Rathaus standesamtlich geheiratet. Und der Bürgermeister von Weißenohe, Rudi Braun, hat uns getraut. Und wir waren das erste lesbische Paar oder das erste homosexuelle Paar, das im Landkreis getraut worden ist. Damals war es noch die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ein Jahr später konnten wir dann nochmal heiraten, als die Ehe für alle kam. Und ja, tatsächlich war es ein emotionaler Moment, offensichtlich eben nicht nur für uns, sondern auch für den Bürgermeister. Und er hat ein kleines Tränchen verquetscht.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie waren die Ersten hier in der Gegend. Wie schwierig war das?
Also für uns persönlich eigentlich überhaupt nicht schwierig. Also natürlich stehen wir hier in der Öffentlichkeit. Wir sind natürlich die Wirtinnen. Und natürlich war es aufsehenerregend, als dann klar war, da kommt eine Frau dazu ins Wirtshaus und Angelika hat jetzt eine Freundin und die kommt auch noch aus Berlin. Und natürlich waren wir Dorfgespräch für auf jeden Fall einen Sommer.
Und wie haben Sie das mitbekommen?
Durch direkte Nachfragen. Die Leute sind ja nicht immer auf den Mund gefallen, sondern fragen dann schon auch mal neugierig. Was ja auch gut ist, dann kann man direkt antworten. Und ich hatte auch immer einen Gast am Telefon, da musste ich wirklich sehr schmunzeln und mich auch ein bisschen an mich halten, weil er mich gefragt hat, also wir seien ja jetzt die Wirtinnen und er wollte sich jetzt aber erkundigen, wer ist jetzt denn die Frau und wer ist der Mann? Ich antworte dann immer mit dem, was ich meistens dann sage. In chinesischen Restaurants kriegt man auch Stäbchen und da ist auch nicht der eine die Gabel und der andere das Messer. Dass es eben diese Unterscheidung eben nicht gibt bei uns, sondern wir sind zwei Frauen. Und das hat er dann verstanden oder zumindest hingenommen in dem Moment. Aber dass wir konfrontiert sind, Gott sei Dank, also und wer weiß, wie lange das so bleibt, dass man nicht konfrontiert ist mit Anfeindungen oder dergleichen. Und ich denke, die Firnis ist dünn, die da drüber liegt. Wer weiß, aber bisher ist es noch nicht passiert.
Sie spielen jetzt auch ein bisschen auf den aktuellen Rechtsruck politisch an, dass Sie sagen, wer weiß, wann sowas dann in den Fokus plötzlich gerät?
Also ich denke, ja, natürlich. Also die Politik verändert sich. Es gibt den Rechtsruck, wenn Sie sich Kampagnen der AfD momentan ansehen, die auf TikTok gespielt werden, wo Regenbogenflaggen gezeigt werden in einem Zusammenhang, der einem wirklich Angst und Bange werden lässt. Also natürlich, die man bekämpfen muss. Und natürlich ist das ein Klima, das sich verändert. Und da muss man wachsam sein und wirklich nicht glauben, dass das für immer gut bleiben wird für alle. Ist ja nicht so. Es verändert sich in den Großstädten. Die Gewalt gegen die Homophobie steigt an. Und mal sehen.
Umso besser, wenn es dann hier in der unmittelbaren Umgebung offensichtlich auf sehr viel Toleranz gestoßen ist, das erste lesbische Paar im Wirtshaus zu haben. Inwieweit würden Sie sagen, haben Sie sich nicht nur in eine Fränkin verliebt, sondern vielleicht auch in die Landschaft hier?
Durchaus mit Haut und Haaren und tatsächlich. Es ist so ein für mich ein großes Geschenk gewesen, das alles, das sich so zusammengefunden hat. Auch in einem Punkt in meinem Leben, wo es einfach gerade recht kam. Also wo ich die Großstadt nicht mehr vermisse, sondern wo ich es wirklich wahnsinnig genieße, hier unterwegs zu sein, im Wald unterwegs zu sein, nach draußen zu gehen. Die Fränkische Schweiz ist hinreißend und hier leben zu dürfen, wirklich ein Geschenk.
Zumal ja direkt nebendran das Lillachtal ist, deswegen heißt es ja auch Gasthaus zum Lillachtal. 3 Kilometer hat der Kalk eine einzigartige Landschaft da formiert. Es gibt Quellen, es gibt die Sinterterrasse. Was erleben Sie beim Durchstreifen dieser Landschaft?
Für mich ist es immer ein wirkliches Zur-Ruhe-Kommen tatsächlich. Die Faszination, wie nah man an den Jahreszeiten lebt, wie nah man an der Natur lebt. Natürlich hat es aber auch ganz unromantisch, das war jetzt wieder eine sehr städtische Aussage, die ich gerade getroffen habe, sondern es ist ja nicht nur eine Naturlandschaft, die zur Erholung einlädt, wo die Sommerfrischler sich am Wochenende die Füße kühlen in der Lillach, sondern es ist auch eine Kultur- und Nutzlandschaft. Das heißt, es gibt viele Kirschbäume, es gibt viel Obstanbau. Wir sind mittendrin im Hopfenanbaugebiet. Und das wiederum verbindet mich und Angelika natürlich mit den ganzen Menschen, die hier arbeiten und die mit dieser Natur arbeiten und wirklich ihr ganzes Wissen, ihr Können, ihre Leidenschaft reinlegen, das Beste und das Gesündeste und das Tollste rauszuholen aus dem, was hier vorhanden ist.
1200 Einwohner hat dieser Ort hier, Weißenohe im Oberfranken. Ein paar Dutzend glückliche Kühe vom Bauern direkt nebendran bei euch auch. Eine Brauereischeune mit Ausstellungen, 2 Gasthäuser, neben diesem hier auch das Weißenohe Gasthaus. Ganz schön viel für einen Ort, oder? Der doch relativ klein ist.
Ja, in der Tat ist hier ein lebendiges Treiben, was Kultur angeht, was Vereinsleben angeht. Und Weißenohe war schon immer ein Ort, an dem man mehr findet, als man vielleicht dort vermuten könnte. Also wirklich zurückgehend natürlich bis in die Entstehung des Klosters und so weiter. Aber was mich zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit immer fasziniert hat, war, es gab hier mal einen Club, der bekannt wurde. Das war das Two Act, an dem Größen wie die Scorpions aufgetreten sind und Iggy Pop und dergleichen. Es gibt noch Plakate und all das war alles in Weißenohe. Also wer Kultur liebt, ist hier durchaus gut aufgehoben.
Es gibt, wie gesagt, 2 Gasthäuser und ich war neulich, ich sage das ganz leise, im anderen, im Biergarten, weil da eben die Ausstellung nebendran war und bin an den Stammtisch geraten, weil nirgendwo anders mehr Platz war und einer der Stammtischbrüder sagte, er ist jeden Donnerstag und Samstag dort und jeden Freitag und Sonntag bin ich bei den Mädels, weil die will er auch unterstützen.
Ja, ist das nicht wunderbar? Also ein Ort kann durchaus 2 Wirtshäuser gut vertragen Und wir vertragen uns auch alle miteinander ziemlich gut. Und das ist was, was wir uns nur wünschen können, dass die Wirtshauskultur hier in Oberfranken und auch in Bayern einfach lebendig bleibt, dass sich Leute finden, die das machen. Und dazu braucht es aber eben auch passionierte Wirtshausgänger, die kommen. Und die Stammtische gehören bei uns wirklich von Herzen mit dazu. Die sind hier gern gesehen und sie bilden das Herz mit von unserem Wirtshaus.
Wir haben begonnen mit dem Morgen in der Küche, wenn Sie beide noch verschlafen, zu zweit. Jeder macht sein eigenes Ding in der Küche stehen. Lassen Sie uns doch enden mit: Es ist Abend, alle sind satt, der letzte Gast verlässt das Wirtshaus und dann?
Dann stehen wir meistens noch in einer herausfordernden Küche, die dann nochmal geputzt und gewienert werden will. Denn wenn man so viel kocht an einem Tag und so viele Gäste begrüßt, dann können Sie vielleicht ahnen, wie viel Töpfe, Pfannen, Geschirr, Schneidebretter etc. das benötigt. Und abends wird erstmal tüchtig geputzt. Aber wir machen uns das schön, wir machen tatsächlich immer Musik an und an der Küchentür hängt ein Schild, da steht: This kitchen is for dancing.
Diese Küche ist dafür gemacht, um zu tanzen.
Genau.
Ein schönes Bild, wie alle miteinander tanzen mit den Besen in der Mitte. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Agnes Manier, Dankeschön.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und ich glaube, die Stunde hat ziemlich eindrücklich gezeigt, dass Liebe wirklich durch den Magen geht. Das manifestiert sich auch im Kochbuch Genuss auf Fränkisch von Angelika Hoffmann, ihrer Frau, und meinem Gast Agnes Manier heute, den Wirtinnen vom Gasthaus zum Lillachtal. Ein paar Impressionen hier vom Gasthaus, von der Küche und vom rosaroten Kamin, die gibt's in der ARD Audiothek. Und mir bleibt noch zu sagen, es gibt Tickets zu gewinnen für 1:1 der Talk live auf der Bühne nächste Woche. Sie brauchen nur eine Mail schicken an kontakt@bayern2.de, dann können Sie Caro Matzko im Gespräch mit Karl Theodor zu Guttenberg sehen. Caro Matzko steht anschließend auch für Fragen rund um 1:1 zur Verfügung. Alle Infos gibt's unter podcastfestival.de.